Wir reden heute Morgen über Brot. Da hat es ja feines Brot. Das ist immer an Erntedank schwierig, da vorne zu stehen und zu predigen, weil es schmeckt schon so, Brot und Kürbissuppe. Ich weiß nicht, ob es bei euch im Magen schon ein bisschen rumort. Ich hoffe, ihr haltet es noch ein bisschen durch. Brot ist ja bei uns eigentlich ein Grundnahrungsmittel. Wir haben es gehört, 19 Kilo essen wir im Jahr. Zum Glück nicht 190, aber ja. Ein Grundnahrungsmittel. Ich nehme an, viele von euch haben heute Morgen irgendeine Art von Brot gehabt. Zopf wahrscheinlich, viele. Wir essen zum Morgenbrot viele. Aber auch zum Beispiel beim Sandwich hat es Brot oben und unten. Das Wichtige ist aber in der Mitte, oder? Und Schoki und Brot, das ist immer noch eines meiner Lieblingszvieri. Also Brot ist so etwas, wo man sehr oft isst. Selten, habe ich mir überlegt, ist Brot eine Delikatesse. Gibt es das, so Brot als Delikatesse? Ich habe mir überlegt, wenn man so ein spezielles Essen macht, ins Restaurant geht, gross tut essen, dann ist ja selten Brot, also es gibt selten ein Stück Fleisch und einfach Brot dazu. Ausser mir schon Brötchen. Brot ist meistens eine Beilage, oder? Vielleicht zu einer Suppe, zum Salat. Das ist selten eine Delikatesse. Und darum finde ich, ist Brot so ein Symbol fürs Alltägliche, fürs Normale. Für das, was wir eigentlich immer haben. Sogar Jesus in seinem Gebet im Vater unser sagt er, wir sollen bitten um unser tägliches Brot. Und wenn wir bitten um das tägliche Brot, dann bitten wir eigentlich um all das, was wir brauchen für den Alltag. Und Brot ist auch etwas Alltägliches natürlich, weil wir es fast überall überkommen. Man kann es fast überall kaufen. Es ist auch verhältnismäßig günstig. Wir müssen nicht so viel von unserem Lohn, unserem Geld geben für Brot. Also es ist so etwas, was man eigentlich im Alltag hat, wo viel rum ist. Und also um einen Tag wie heute, an Erntedankfest, wenn wir uns eben bewusst auch an die Sachen erinnern, die eben alltäglich sind, die normal sind. Vielleicht sind wir manchmal in der Gefahr, das, was wir alles einfach haben, ein bisschen gar selbstverständlich zu nehmen. Und uns gar nicht so bewusst sein, dass das auch nicht einfach per Zufall da ist. Weil, sind wir ehrlich, für das Wachstum vom Weizen oder das Wachstum vom Gemüse und von der Frucht, da können wir für das Wachstum selber gar nicht so viel beitragen. Für die Umstände vielleicht schon, aber für das Wachstum selber können wir gar nicht so viel beitragen. Und darum ist es immer wieder gut, sich so einen Moment zu nehmen, bewusst zu werden, dass auch das Alltägliche, das Normale, das, wo wir das Gefühl haben, haben wir einfach immer, dass auch das wertvoll ist, dass auch das geschenkt ist und für das dankbar sein. Eben mit diesen Gedanken so zum Alltäglichen vom Brot sind wir mitten in dieser Predigtreihe drin. Anja hat es schon gesagt, wir starten in eine neue Predigtreihe. Gute Nachrichten, Kapitel 8 und 9, das wird uns die nächsten 5 Sündige beschäftigen. Die schon länger mit uns unterwegs sind als Lenzkirche, die wissen, wir müssen immer mal wieder so ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium zusammen anschauen. Und das durchpredigen in verschiedenen Predigten. Und die Idee dahinter, das Ziel davon ist, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Wir reden hier in Lenzkirche immer wieder davon, dass wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir auf dem Weg von Jesus gehen wollen, dass wir auf dem Jesusweg unterwegs sind. Aber wenn wir Jesus nicht nur als Erlöser und Herr in unserem Leben haben, sondern auch als Rabbi, als Lehrer, dann müssen wir uns auch anschauen, wie er gelebt hat, wie er vorlebt, wie ein gelingendes Leben aussieht. Und darum müssen wir die Geschichten von Jesus kennen und auch immer wieder genauer anschauen. Und wir nehmen das Markus-Evangelium, das Ziel ist, also ganz durchzukommen, dann mal, so in 10 Jahren oder so. Markus-Evangelium nehmen wir, weil es das kürzeste ist. Und viele Wissenschaftler sagen wahrscheinlich auch das Älteste. Und bei Markus ist vieles so kompakt und prägnant geschrieben. Jesus sagt gewisse Sachen sehr kurz, er deutet nur Sachen an. Geschichten sind kurz geschrieben. Und darum ist eigentlich fast jedes Wort bei Markus ist eigentlich wichtig. Und müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Genau, und heute schauen wir eben den ersten Teil an von dem Markus Kapitel 8. Und da wird es unter anderem eben um viel Brot gehen. Um Körbweise von Brot, es wird auch um Sauerteig gehen, das ist das Symbol für Sauerteig, und dann auch noch um ein besonderes Brot. Und wenn Jesus ist es immer so, es geht eigentlich nie nur um die Äußerlichkeit, es geht eigentlich ja nicht nur um Brot oder um Sauerteig oder so, sondern Jesus redet dann auch immer gerade über das Herz, über die Herzenshaltung, die hinter diesen Themen oder hinter diesen Fragen sind. Und wir werden so in 3 Teile durch den Text durchgehen. Zuerst werden wir uns die Herzenshaltung von Jesus selber anschauen. Und dann geht es aber auch um die Herzenshaltung der Pharisäer in dieser Geschichte und um die Herzenshaltung der Jünger, der Freunde von Jesus. Wir haben es gehört, wir steigen ein in die Geschichte, wir haben es gehört in der Lesung von Anja. Jesus gibt Tausende von Menschen zu essen, 4'000 sind es das Mal. Und vielleicht denkt ein oder andere, warte schnell, hat es nicht schon mal so eine Geschichte gegeben? Tatsächlich, bei Markus, nur 2 Kapitel vorher, Kapitel 6, gibt es eine Geschichte, wo Jesus 5'000 Menschen zu essen gibt. Also jetzt 4'000, damals 5'000. Und die beiden Geschichten haben viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel ist ähnlich, dass Jesus sich irgendwo an einem abgelegenen Ort befindet. Und es hat Tausende von Menschen, die zu ihm herkommen, weil sie von ihm hören wollen. Und die haben tagelang nichts mehr zu essen gehabt. Und Jesus ist zutiefst bewegt. Er hat Mitleid in beiden Geschichten. Er hat Mitleid mit den Leuten, die hier kommen, die ihm zulassen und nichts mehr zu essen haben. Und in beiden Geschichten ist es auch so, dass er seine Jünger integriert und sagt, hey, helfen mir, diesen Tausenden von Leuten zu essen. Und in beiden Fällen sind die Jünger völlig überfordert. Was aber anders ist in diesen Geschichten, bei dieser Geschichte, die wir heute anschauen, Markus 8, die spielt ein bisschen an einem anderen Ort. Und zwar auf der anderen Seite vom See Genezareth. Also östlich, wenn ich so anstehe, östlich vom See Genezareth. Dort war ein Gebiet, das hat das 10-Städte-Gebiet geheissen, Decapolis, also 10 Städte. Und das war eigentlich ein nicht-jüdisches, ein heidnisches Gebiet. Also Jesus tut hier in dieser Geschichte, gibt er eigentlich mehrheitlich, grossmehrheitlich Nicht-Juden das zu essen. Und im Kapitel 6 war er eben auf der jüdischen Seite, dort sind es wahrscheinlich alles Juden, die er zu essen gegeben hat. Also das ist schon mal ein grosser, das ist ein Unterschied. Und bei den Zahlen merkt man das auch. Markus hat ein bisschen Faible für Zahlen. Er sagt zum Beispiel, bei der Speisung der 5'000, sagt er, es sind 12 Körbe übrig geblieben. 12 ist Symbolzahl von Israel, von den 12 Stämmen Israel. In dieser Geschichte, bei den 4'000, geht es um 7 Brot und um 7 Körbe, die feurig bleiben. Und 7 oder 70 ist eigentlich eine Zahl gewesen. Die Juden haben sich vorgestellt, es gäbe 70 nicht-jüdische Völker. Also es ist eine Zahl, die andeutet, es geht hier um Heiden, um Nicht-Juden. Also er ist hier sozusagen auf heidnischem Gebiet und kümmert sich um die Leute. Und wir können uns natürlich sofort fragen, wie ist das in unserem Leben? Haben wir auch den Blick für die Leute, die vielleicht nicht gerade zu unserem engsten Kreis dazugehören? Und nicht gerade zu den Leuten dazugehören, die wir immer mit ihnen zu tun haben? Sehen wir andere, sehen wir auch das, was sie brauchen? Haben wir auch Mitleid mit ihnen, wie Jesus hatte? Oder sind wir eigentlich schon gerne einfach so in dem Kreis, wo es uns am wohlsten ist? So unseren Kreis, den wir alle kennen, wo wir uns wohlfühlen. Oder sind wir auch bereit, das zu erweitern? Zum Beispiel immer, ich stelle die Frage gerne, nach dem Gottesdienst, mit wem redest du? Einfach mit den Leuten, die du eh immer redest? Oder vielleicht gehst du auch mal auf jemanden zu, den du nicht so kennst? Bei dieser Grösse Kirche ist das nicht so schwierig. Du findest ganz sicher jemanden, den du noch nicht so gut kennst. Also das ist schon mal ein Anfang von nicht nur im eigenen Kreis bleiben. Also Jesus ist in dem, zumindest unter diesen Hunderttausenden von hungrigen Leuten, und er hat Mitleid und kümmert sich. Und dann lesen wir dort Vers 5 bis 7. Ich lese das nochmal vor. Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie, da kommen die 7. Da forderte er die Menge auf, sich auf den Boden zu lagern. Er nahm die 7 Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Jesus nimmt da das Alltägliche, das, was rum war, das Normale. Er nimmt Brot, er nimmt Fisch, er dankt Gott dafür und geht es weiter. Und ich glaube, das Danken ist da ganz entscheidend. Ich glaube nicht, dass Jesus einfach nur dankt hat, weil das so Floskeln ist, so, ja, wir singen damals noch vor dem Essen, oder komm, wir danken noch schnell vor dem Essen. Sondern ich bin überzeugt, dass Jesus da von Herzen dankbar ist für das, was überhaupt um ihn ist. Er ist seinem Vater im Himmel dankbar für das, was da ist. Und interessant ist auch, dass er Brot und Fisch weitergibt. Er hätte ja, immerhin ist er ja Sohn Gottes, er hätte ja auch ein richtig exklusives Menü können auftischen. Das wäre ja irgendwie schon auch möglich gewesen für ihn. Aber ich finde es faszinierend, dass Jesus das nimmt, was um ist, dafür dankt und das weitergibt. Und aus dem heraus entsteht ein Wunder. Und ich glaube, die Herzenshaltung von Jesus da, dem kann man sagen, Dankbarkeit statt Ansprüche oder Forderungen. Ich glaube, das ist die Herzenshaltung von Jesus. Dankbarkeit statt Ansprüche. Er ist dankbar für das, was vorhanden ist. Für das, was er vorfindet, das Alltägliche, das Normale. Und Jesus hat keine übertrieben hohen Anforderungen oder Forderungen ans Leben oder Ansprüche. Sondern er ist dankbar, er nimmt das entgegen, was um ihn ist. Und ich habe mich so gefragt, wie ist das in unserem Leben? Können wir noch dankbar sein für so ein ganz... für so ein ganz Alltägliche und Normale? Können wir dankbar sein für einen schönen Morgen? Können wir dankbar sein für ein Stück Brot? Können wir dankbar sein für unsere Freunde? Können wir dankbar sein, dass wir an so einem Ort wohnen und so weiter? Wir leben ja in einer Zeit, wo viele Leute sehr hohe Ansprüche haben. Wir leben in einer Zeit, wo ich würde sagen, ist so der Materialismus so zur treibenden Kraft geworden. Und ich finde es immer wieder interessant, dass Leute scheinbar nie genug haben können. Nie genug Besitz, nie genug was auch immer, nie genug Erlebnis, nie genug Geld. Und mittlerweile glaube ich, gerade auch so ein bisschen meine Generation oder noch ein bisschen jünger, mittlerweile entwickeln auch viele so ein Anspruchsdenken, so ein Anrechtsdenken. Man hat doch das Recht drauf. Man hat doch das Recht auf einen guten Lohn. Man hat doch das Recht auf einen guten Job. Man hat doch Recht drauf, dürfen dann zu arbeiten, wenn man will. Man hat doch das Recht drauf, x-mal im Jahr in die Ferien zu gehen. Man hat doch das Recht auf Gesundheit. Aber das sind alles Ansprüche. Und niemand von uns hat das Anrecht, hat das Recht auf die Sachen. Sondern all das ist geschenkt. All das ist etwas, wo wir uns vielleicht gar nicht erarbeitet haben. All das ist etwas, wo wir dankbar sein dafür. Und ich glaube, die Frage können wir uns immer wieder stellen. Sind wir noch dankbar für das ganz Alltägliche, für das Normale, für den Sauerstoff, den wir jeden Morgen einschnaufen können? Stell euch vor, wenn der plötzlich nicht mehr wäre. Oder das Wasser, das wir aus dem Hahn trinken können. Stell dir vor, wir müssten immer überall Flaschen kaufen oder was auch immer. Und was mich da fasziniert an Jesus ist, dass er das ganz Alltägliche, das Normale nimmt. Es hat nichts Normaleres gegeben als ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Und er nimmt es, er ist von Herzen dankbar dafür. Und gibt es dann auch noch weiter? Das ist ja dann noch die nächste Frage. Das, was wir haben, haben wir es nicht nur einfach für uns? Sind wir nur dankbar für uns oder sind wir auch bereit, das weiterzugeben? Und Jesus nimmt es normal und er gibt es weiter und daraus entsteht etwas Wunderbares. Also Jesus sehen wir die Haltung der Dankbarkeit statt der Ansprüche. Und dann geht die Geschichte eben weiter. Das war noch nicht alles. Jesus geht dann auf die andere Seite vom See zurück, also auf die jüdische Seite, und wird dort sofort gerade herausgefordert. Wir lesen weiter, Markus 8, Vers 11. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Das ist so übrigens im Original so Militärsprache. Also sie kommen ihn wie überfallen und wollen ihn angreifen. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Also er ist so richtig von tief unten hochgekommen, der Seufzer. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Die Pharisäer kommen jetzt zu Jesus und sie fordern ein Zeichen vom Himmel. Also wir würden vielleicht heute sagen, ein Wunder. Jesus soll sich beweisen. Was ja ein bisschen lustig ist, weil er gerade vorher Tausende von Leuten zu essen gegeben hat. Und das nicht zum ersten Mal. Es war schon das zweite Mal, wo er Tausende von Menschen auf wunderbare Art und Weise zu essen gegeben hat. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, gib uns ein Zeichen vom Himmel. Und Jesus, einmal mehr, versteht, dass da noch mehr dahinter vorgeht, als nur die Forderung nach einem Wunder. Er bezeichnet die Pharisäer als diese Generation. Ich werde dieser Generation kein Zeichen geben. Und der Ausdruck, diese Generation, mit dem meint er einerseits die Pharisäer und so auch der Mainstream vom jüdischen Denken damals, wo Jesus gegenüber ablehnend war, wo kritisch war, Jesus gegenüber. Alles hinterfragt hat, was Jesus gemacht hat. Aber der Ausdruck, diese Generation, ist auch ein Hinweis auf das alte Israel. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte, Israel ist ja aus Ägypten befreit worden von Gott, dem sogenannten Exodus. Und nachher ist das ganze Volk so durch die Wüste durchgewandert. Und dann wären sie eigentlich ins verheißene Land gekommen. Aber dort haben die Leute Gott nicht mehr vertraut. Sie haben nicht vertraut, dass Gott einen Weg finden für sie. Und Gott hat dann dort entschieden, dass diese Generation damals nicht ins verheißene Land kommen würde, sondern dass erst Kinder von dieser Generation würden ins verheißene Land kommen. Und Jesus macht hier eine Anspielung und sagt, ihr Pharisäer, ihr seid genau gleich wie die Israeliten damals in der Wüste, die nicht ins verheißene Land gekommen sind. Und auch diese Generation wird kein Zeichen bekommen, sagt Jesus da. Das Problem der Israeliten damals war ihr Unglauben, ihr fehlendes Vertrauen, dass sie nicht daran geglaubt haben, dass Gott einen Weg finden für sie. Und genauso, sagt Jesus, fehlt diesen Pharisäer der Glaube an Gott. Es fehlt ihnen das Vertrauen. Er geht sogar noch weiter und sagt, sie fordern von Gott das, was sie sich vorstellen. Also sie haben gewisse Erwartungen an Gott, dass er auf eine gewisse Art und Weise handeln soll. Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, dass er eben nicht so handelt, wie es die Leute vielleicht von ihm erwarten. Dass Gott eben anders ist. Und dass Jesus sich nicht unbedingt einfach lässt vor den Wagen, vor den Erwartungen von Leuten spannen und würde das tun, was die Leute von ihm erwarten. Jesus hat immer wieder die Erwartungen, die Forderungen von den Leuten nicht erfüllt. Und der Unglaube der Pharisäer, der bezeichnet Jesus jetzt als Sauerteig. Ein paar Verse später sagt er dann zu seinen Jüngern folgenden Satz, sagt er, nehmt euch in Acht. Also das ist schärfste Achtung, oder? In Jesus Sprach. Achtung, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Das ist so eine klassische Rabbi-Jesus-Aussage. So ein Rätsel, wo man auf den ersten Moment nicht gerade weiss, was er eigentlich sagen will. Und das war typisch für jüdische Rabbis. Die haben ihren Schülern nicht einfach gesagt, wie die Sache ist, sondern ihnen eher ein Rätsel gegeben und eine Frage gestellt, dass sie selber anfangen zu denken. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat man damals früher eben Teig gemacht für Brot und hat einen gewissen Teil von dem Teig auf die Seite getan. Und der Teil hätte dann gären sollen. Und aus dem gärenden Teig ist eben dann der Sauerteig geworden, den man wieder in grössere Teigmengen reingetan hat, damit es einen feinen Brotteig gibt und dass es eben aufgeht und so weiter. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Brotteig, hat es andere, Sauerteig, gell? Hat es andere Zahl, die da draus kommen. Aber der Punkt, um was es wahrscheinlich gegangen ist, ist, dass wenn der Sauerteig zu lang gegärt hat, und man ihn nachher ins Brot reingetan hat, ist der ganze Brotteig kaputt gewesen. Also Jesus warnt da vor dem Unglauben von diesen Pharisäern und von den Anhängern von Herodes. Jetzt schnell eine Kammerbemerkung. Pharisäer und die Leute von Herodes, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. Wir würden heutzutage sagen, die Pharisäer, das sind wahrscheinlich so die Rechtskonservativen gewesen, würden wir heute sagen, politisch. Rechtskonservative Pharisäer. Und Herodes und seine Truppen, das waren eigentlich so die Linksliberalen gewesen. Was auch immer das jetzt auslöst für Gedanken bei euch, egal. Aber die haben eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. Stellt euch vor, rechte Partei, linke Partei, die haben eigentlich nichts wirklich miteinander zu tun. Aber die beiden Gruppen, was die verbunden hat, ist ihre Ablehnung Jesus gegenüber. Beide haben den Unglauben gelebt. Beide haben Jesus abgelehnt für das, was er gemacht hat. Und was jetzt hier ganz wichtig ist, bei der Herzenshaltung der Pharisäer, ist, dass Unglauben und Zweifel nicht das Gleiche ist. Das ist mir ganz wichtig. Zweifel und Unglauben ist nicht das Gleiche. Ich glaube, wir dürfen die Herzenshaltung vom Zweifeln haben, statt Unglauben. Ich erkläre das gerade schnell. Beim Zweifeln ist ein Mensch eigentlich noch auf der Suche nach dem Wort. Ein Mensch, der an Gott zweifelt, der hat vielleicht ganz viele Fragen an Gott, der versteht vieles vielleicht nicht, aber im Endeffekt will er Gott besser verstehen. Er will das verstehen, was es mit dem Gott auf sich hat. Ein Zweifelnder ist einer auf der Suche nach Gott. Aber jemand, der ungläubig ist, jemand, der uninteressiert ist an Gott, der hat Gott eigentlich schon abgeschrieben, der will gar nichts zu tun haben mit Gott. Und Jesus macht hier den Unterschied. Und ich glaube, er unterstellt oder er sieht bei den Pharisäern einen Unglauben. Weil die Pharisäer haben nicht Fragen gestellt, dass sie Antworten von Jesus bekommen. Die haben Fragen gestellt, weil sie die Antworten schon hatten. Sie haben alles hinterfragt, was Jesus gemacht hat. Aber ein Zweifelnder ist einer, der vielleicht Fragen stellt, weil er Antworten bekommen will. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen um uns herum schlichtweg nicht mehr interessiert sind an Gott. Wo schlichtweg Gott abgeschrieben haben, wo das Gefühl haben, Gott hat nichts mehr zu sagen für ihr Leben. Und das sind, dem würde ich Unglauben sagen. Darum möchte ich einfach sagen, dass hier in dieser Kirche Zweifler herzlich willkommen sind. Also wenn du Fragen hast über Gott, Fragen an Gott, dann darfst du die gerne stellen, dann darfst du die gerne auch mir stellen oder unserem Pastorenteam oder unserer Gemeindeleitung. Fragen sind willkommen, sogar Zweifel sind willkommen. Aber die Herzenshaltung von Unglauben ist, dass man nichts mehr mit Gott zu tun hat, dass man sich abgewendet hat von Gott. Und Jesus sagt, das ist der Sauerteig der Pharisäer, der ganz viel kaputt macht. Nur auch noch eine Klammerbemerkung. Jesus redet auch an einer anderen Stelle über Sauerteig. Dort meint er es positiv übrigens. Könnt ihr mal in der Kleingruppe noch besprechen, was das für eine Stelle ist. Aber nochmal, Jesus kritisiert hier die Herzenshaltung vom Unglauben, weil die ganz viel kaputt macht, stellt aber Zweifel nicht an Pranger, sondern die haben Platz. Genau. Und dann geht die Geschichte noch weiter. Wie so oft, Jesus redet zuerst zu der grossen Menge, dann gibt es ein Streitgespräch und dann redet er noch mit seinen Jüngern, um noch ein bisschen aufräumen. So, was jetzt gerade passiert ist. Und ich werde euch diesen Abschnitt, das ist ein bisschen länger, werde ich euch den ganz vorlesen, weil den finde ich faszinierend. Jetzt kommt das Gespräch mit seinen Jüngern. Sie sind wieder im Boot. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Jetzt geht es noch um eins einzelnes. Ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Jetzt kommt eben der Satz von Jesus, nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Kein Brot, hä? Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Die Jünger haben vergessen, Brot mitzunehmen, weil sie jetzt wieder zurückfahren über den See. Was irgendwie auch wieder ein bisschen lustig ist, weil sie haben ja gerade 7 Körbe Wunderbrot vor sich gehabt. Aber irgendwie hat es noch nicht geschaltet. Jedenfalls haben sie nur 1 trockenes Brot dabei gehabt. Und sofort machen sie sich Sorgen. Oh nein, was machen wir? Jetzt haben wir das Brot vergessen. Was sollen wir nur? Und dann kommt Jesus. Und Jesus erinnert mich da ein bisschen an meinen Physiklehrer aus der Kante. Weil mein Physiklehrer hat mir manchmal 10-mal müssen erklären, wie er auf eine gewisse Lösung kommt. Und ich habe es immer noch nicht verstanden. Und ich habe ihn dann mit grossen Augen angeschaut und habe eine sauschlechte Note geschrieben in der Prüfung. Und mir scheint es da, wie wenn Jesus ein bisschen so reinschaut. Er erklärt zum x-ten Mal, was er seinen Jüngern sagen will. Und ich glaube, Jesus ist da ein bisschen frustriert, ein bisschen traurig, weil die Jünger einfach nicht verstehen, was er ihnen sagen will. Er ist frustriert, weil sie es nicht begreifen. Aber was begreifen sie denn nicht? Das ist ja wirklich eine gute Frage. Er sagt im Vers 18, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen, ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Auch das ist wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Das ist ein Satz, der sich immer wieder durchzieht durch das Alte Testament. Bei verschiedenen Propheten kommt das vor, zum Beispiel beim Jeremia. Das ist so eine klassische Stelle. Und beim Jeremia geht es darum, dass Gott zu seinem Volk redet und sagt, hey, jetzt sind wir wieder so, wie damals das Volk in der Wüste in Israel, wo er eine ganze Generation in dieser Wüste bleiben, weil sie nicht verstanden haben, was Gott am tun ist und Gott nicht vertraut haben. Und Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, ihr seid auf dem besten Weg, so zu werden wie die Pharisäer. Ihr seid auf dem besten Weg, so zu werden wie die Pharisäer, weil ihr euch um so etwas Unwichtiges kümmert, wie um das blöde Brot, das ihr vergessen habt. Die Jünger haben gerade erlebt, wie Jesus Tausende von Menschen zu essen gegeben hat. Und sie machen sich Sorgen, weil sie nur ein Brot dabei haben. Sie haben immer noch nicht begriffen, was Jesus zeigen mit dem Wunder, nämlich, dass er sich kümmert, dass er versorgt, dass er schaut für die Menschen, dass er Mitleid hat und dass er niemand einfach so im Regen stehen lässt. Das haben sie noch nicht verstanden gehabt. Und frage wieder an uns, wie ist das in unserem Leben? Wir machen uns wahrscheinlich nicht Sorgen, ob es jetzt heute Abend noch ein Brot gibt oder so, oder ob wir morgens und morgens ein Brot haben. Aber Mann, wir machen uns doch auch wahnsinnig viel Sorgen im Leben. Über alles Mögliche. Insbesondere Geld. Was wir Schweizer uns doch Sorgen machen um Geld. Längt es denn? Längt es denn, wenn ich mal alt bin? Längt es denn, wenn es dann mal schwierig wird? Längt es denn? Und ich tue es jetzt ein bisschen zuspitzen. Und vergeben mir, wenn es ein bisschen zu plakativ ist. Aber ich glaube, Jesus ist auch ein bisschen traurig und ein bisschen frustriert, wenn wir dauernd fragen, längt es? Und wenn wir uns dauernd Sorgen machen über Sachen, Äußerlichkeiten, wie Brot und wie Kleider und wie Häuser und alles Mögliche für Sachen. Und Gott denkt, und Jesus denkt sich, hey, ich habe doch schon so viel da für euch. Und ich glaube, Jesus ist manchmal ein bisschen frustriert über unsere Sorgen. Weil wir nicht verstehen, dass er für uns sorgt. Ich glaube, was den Jüngern gefällt, was sie gebraucht haben, ist Sicht statt Blindheit. Die Jünger haben es nicht gesehen. Und vielleicht bedeutet «gesehen» für uns heutzutage, dass wir wieder wahrnehmen um uns herum, was Gott uns alles schenkt und ermöglicht. In was für einem wahnsinnig privilegierten Land und Ort, das wir leben. Und dass wir auch sehen, was Gott dauernd für uns am tun ist. Schaut, jeden Morgen schenkt er uns einen neuen Tag. Jeden Tag schenkt er uns das Leben. Jeden Tag schenkt er uns Sauerstoff und Wasser und was auch immer. Und dann sagen manchmal Leute, ja, ich erlebe irgendwie nicht so viel mit Gott. Ich weiß gar nicht, wo Gott ist. Schaut um uns herum. Gott ist da. Was uns fehlt, ist die Sicht für diese Sachen. Und Jesus redet dann auch noch davon, dass sie nicht hören. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Hören wir noch, was Gott zu uns redet?
Wir leben in einer Zeit, die so wahnsinnig laut ist und so viele Ablenkungen und so viele Möglichkeiten, eine Zeit zu füllen. Dass die Frage ist, ob wir noch hören, ob Gott zu uns redet. Und die Frage ist nicht, ob Gott redet. Ich meinte, Gott redet jeden Tag, jede Minute zu uns, wenn wir wirklich mal anfangen, anzuhören. Das Problem ist mehr, dass wir nicht um sind, dass wir nicht hören, dass wir nicht sehen, was Gott tut. Sondern uns mit irgendwelchen Sorgen beschäftigen. Uns fehlt dort das Brot und uns fehlt dort das Brot. Aber was wir nicht sehen, ist, was Gott unfassbar gut tut, jeden Tag für uns. Das ist das, was die Jünger haben müssen lernen. Und wo Jesus da ziemlich direkt anspricht. Und ich gebe euch einfach noch einen konkreten Vorschlag mit für die nächste Woche. Wie wäre es, wenn wir uns nächste Woche wieder mal bewusst Zeit nehmen für Stille? Vielleicht machst du das sowieso. Aber vielleicht wirklich eine Stunde, vielleicht ein paar Stunden, wo wir uns wirklich draus nehmen und in die Stille gehen, um zu hören, was Gott will in unser Leben hineinreden. Und lasst uns doch auch Dankbarkeit einfach ganz konkret einüben wieder in unserer in der nächsten Woche. Und statt Gott dauernd zu erzählen, was wir noch für Wünsche und Forderungen und Ideen haben, was er alles noch könnte tun, mehr auf das konzentrieren, wo er schon alles tut. Und dankbar sein für das. Ich glaube, das ändert mega viel. Und ich bin überzeugt, dass das der Anfang ist, von dem, dass Gott Grosses wird wirken. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben eben gesehen am Anfang, dass Brot so steht für das Normale, für das Alltägliche. Und Gott nimmt das Brot und er dankt dafür, er gibt es weiter und es passiert ein Wunder. Und noch heute bin ich überzeugt, Gott handelt genau im Alltäglichen. Genau dort im Normalen, in den alltäglichen Begegnungen. Dort wird Gott wirken, auch in der nächsten Woche. Und in dem Essen von dem Brot sehen wir auch einen Vorgeschmack aufs Abendmahl. Weil dort geht es ja auch um etwas ganz Alltägliches. Und wir werden gerade nachher auch zusammen das Abendmahl nehmen. Und das ist einfach ein Stückchen Brot und ein Schluck Traubensaft. Etwas ganz Normales. Aber im Abendmahl drin ist der Ort, ist der Moment, wo wir dankbar sein dürfen. Wo wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen dürfen. Es ist auch ein Ort, wo unsere Zweifel sein dürfen. Und wo ich glaube, kann Klarheit in unsere Zweifel hineinkommen. Und das Abendmahl ist auch ein Ort, wo Gott uns eine neue Sicht schenken kann auf das, was er am Tun ist. Und darum lade ich euch ein, dass wir nachher miteinander das Abendmahl nehmen. Ich erkläre gerade nachher noch, wie wir das machen. Und dass wir uns diesen Moment, gerade heute besonders, den Moment Zeit nehmen, um unsere Dankbarkeit Gott zum Ausdruck zu bringen. Dankbarkeit für alles, was er tut. Und tun das doch einmal. Forderungen und die Wünsche, die wir alle noch haben, einmal ein bisschen zurückstellen und auf das schauen, was Gott schon da hat. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er uns ein neues Leben ermöglicht. Dass er uns Vergebung schenkt. Dass er uns Zugang zum Vater im Himmel ermöglicht. Und lasst uns in dieser Dankbarkeit einfach die zum Ausdruck bringen, gerade in diesem Abendmahl. Ich möchte noch beten. In dieser Zeit auf die Band gerne auf die Bühne kommen. Jesus, wir wollen dir von Herzen danken heute Morgen. Danke, dass du so unglaublich viel schenkst. Angefangen beim Leben über einfach alles Gute, was wir überkommen in dieser Welt und wo wir da sind. Und Jesus, du siehst auch, wie schnell dass wir vielleicht in Sorgen verfallen. Wie schnell wir uns vielleicht um einzelne Brüder Sorgen machen. Und Jesus hilft, dass wir nicht den Sauerteig, den Unglauben in unser Leben hineinlassen, sondern dass wir mit Dankbarkeit dagegen haben. Und lass du einfach die Dankbarkeit unser Herz verändern. Und Jesus, wir wünschen uns, dass noch durch, einfach durchs Alltägliche, durchs Normale, noch so viel Wunderbares darf geschehen da in unserem Umfeld. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.